Wenn wir heute in die Welt schauen und uns mit Problemen wie dem Klimawandel, Ressourcenknappheit und sozialen Ungleichheiten beschäftigen, dann ist es einfach, den Kopf in den Sand zu stecken. Unsere Zukunft kann beides sein, beängstigend oder inspirierend. Und in der Mother Earth Heroes Show lernen wir Unternehmer, Changemaker und innovative Menschen kennen, die globale und lokale Probleme anerkennen und anstatt in die Schockstarre zu geraten, dabei sind, eine inspirierende Zukunft zu kreieren. Und unser heutiger Gast ist Erwin Thoma, Gründer der Thoma Holz GmbH. Und Thoma Holz ist Betreiber des größten und ersten Mondholz-Sägewerks der Welt und hat neben einem Weltrekord viele beeindruckende Innovationen im Holzbau zur Welt gebracht. Und ihr baut siebenstöckige Hotels, Häuser, die nicht beheizt und gekühlt werden müssen, aufgrund der Eigenschaften von dem Material, mit dem ihr baut, und zwar Holz. Und die Häuser, die ihr baut, die sind generationenübergreifend, sage ich mal, und generationenüberdauernd stabil und bleiben uns erhalten. Und liebe Zuhörer, tut euch auf jeden Fall mal einen Gefallen und schaut euch selbst mal die Webseite von Erwin an, der heute unser Gast ist, weil da seht ihr einfach mal so, was mit Holz möglich ist. Und da ist so ein bisschen vielleicht auch so ein kleiner Mindshift für jeden von uns drin, darüber, wie wir eigentlich heute bauen und wie unsere Bauten eigentlich ausschauen könnten. Und bevor wir jetzt losstarten, Erwin, erstmal willkommen zu unserer Show.
Hallo, grüß dich, Nikola.
Bevor wir uns jetzt so ein bisschen auf die spannende Reise eurer letzten Jahre einlassen, Erwin, kannst du uns mal so ein bisschen abholen? Wir sind gerade auch ein bisschen drauf eingegangen. Was sind denn so die Themen? Du hast ja wirklich schon viel erlebt, viel gesehen und du bist jetzt kein Newcomer irgendwo, der sich mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, gesundes Leben, ein gesundes Leben nicht nur vom Körper, vielleicht sogar auch vom Geist beschäftigt. Und du bist ja auf relativ vielen Vorträgen schon zu sehen und sharest so die Message über Holzhäuser, über die Natur, über die Verbundenheit der Natur. Was ist es denn gerade, was dich gerade so beschäftigt und antreibt? Du hast ja ein großes Bild, sage ich mal, unserer Welt schon irgendwo bekommen. Wo siehst du denn gerade so für dich die Hebel, die du in Bewegung setzen möchtest?
Naja, wenn man sagt Holzhäuser, dann denkt man zunächst vielleicht an Technik oder an irgendwelche Materialthemen oder so. Aber in Wahrheit geht es um etwas viel Größeres. Es geht beim Thema Bauen und Wohnen, genauso wie bei allen anderen wichtigen Themen des Lebens, darum, dass wir unsere verlorene Verbundenheit zur Natur wiederfinden. Und das ist jetzt nicht in einem romantischen oder romantisierenden Sinn gemeint, sondern ganz praktisch. Wir haben einfach als Menschheit in den letzten Jahrzehnten einen Weg beschritten, der außer monetärer Maximierung, Shareholder Value, möglichst viel Geld verdienen, möglichst viel Macht konzentrieren, was ja auf diesem Planeten in ungeheuerlicher Weise geschehen ist in den letzten Jahrzehnten, hat es offenbar in der öffentlichen Agenda nicht viel gegeben. Und das hat uns ja in eine schreckliche Sackgasse geführt, wie wir heute überall sehen können. Man denke eben nur an ökologische Probleme, Klimawandel oder die soziale Schere, die aufgeht und. Da könnten wir jetzt lange erzählen, was alles im Argen liegt. Und in Wahrheit sind diese Themen wirklich nur künstlich vom Menschen gemacht und lösbar. Denn die Natur, die verfolgt ganz andere Konzepte. Da braucht man nicht weit schauen. Man muss nur in den nächsten Wald hinterm Haus oder irgendwo in der Umgebung rausgehen und die Augen aufmachen. In der Natur ist zum Beispiel Wettbewerb etwas Nebensächliches, bei weitem nicht die Hauptsache. Die Hauptsache für das Vorankommen, das Hauptmotiv ist immer Kooperation. Es gibt kein Überleben, wenn man nicht mit denjenigen, mit denen man es zu tun hat, ein sehr gutes kooperatives Verhältnis findet, das sich gegenseitig unterstützt, das sich gegenseitig das Leben fördert. Kooperation ist dort draußen das große treibende Prinzip. Und Wettbewerb kommt nur nebenbei und immer streng reglementiert in bestimmten Leitplanken vor. Bäume wachsen um die Wette, wenn sie klein sind. Sobald sie oben sind, sobald sie ihre Krone ausgebildet haben, ist der Wald sprichwörtlich brüderlicher wie sonst etwas, was wir kennen. Also Kooperation statt Wettbewerb. Das Leben fördern statt Geld maximieren. geben und geben, dann kommt das Nehmen automatisch. Das ist viel besser. Gesunde Beziehungen schaffen, wie meinetwegen Lebensversicherungspolizen abschließen. Also das Lebendige haben wir so verloren. Und ich finde, das ist so eine spannende Reise, die jeder antreten kann. Jeder in der Großstadt, am Land, in einem Unternehmen, als Angestellter, als Selbstständiger, ganz egal, wo man im Leben steht, als alleinerziehende Mutter, als Lehrer oder Lehrerin, ist völlig wurscht. Jeder kann sich auf dieses Abenteuer einlassen und sagen, auf meiner Agenda steht oben nicht der Kontostand, sondern die Hinwendung zum Leben. Und da müssen wir deshalb jetzt nicht weltfremd werden. Nein, wir müssen jetzt nicht sagen, Geld ist was Schlechtes, das verdammen wir. Aber wir müssen ihm den Platz zuweisen, der ihm zukommt. Wir müssen sagen, das ist ein Werkzeug und nicht das Ziel.
Ja.
Das ist ein Mittel zum Zweck, das ist in Ordnung. Wenn ich zum Beispiel Unternehmer bin, ich muss dafür achten, dass meine Bilanzen in Ordnung sind. Immer schauen, dass meine 130 Mitarbeiter jedes Monat pünktlich ihren Lohn bekommen und ich will darauf achten, dass sie mehr bekommen, als durchschnittlich bezahlt wird, dass es denen gut geht, weil dann kann man miteinander sich eben fördern gegenseitig. Aber das Geld ist niemals das Ziel. Das Ziel muss es sein, in meinem Fall, Häuser zu bauen, die die Menschen gesünder machen, die den Menschen ein gesünderes Leben ermöglichen, wie sie jetzt kennen, wenn wir im jetzigen Zustand haben. Häuser zu bauen, die die Umwelt nicht belasten, sondern reparieren. Das heißt, aus nachwachsendem Rohstoff keine CO2-Emissionen bei einer Beton- oder Zement- oder Ziegelproduktion. Und Häuser zu bauen, wie der Wald sein System baut. Städte wie der Wald, dass das Haus die Rohstoffquelle für den nächsten Bau ist. Dass wir aus einer Ressourcenknappheit rauskommen. Dass wir nicht irgendwas plündern müssen, um für unsere Kinder eine gute Zukunft zu schaffen. Das sind ja alles ganz, ganz schreckliche Illusionen, die zum Teil auch bewusst geschürt werden. Dass es sozusagen nötig ist, um den Wirtschaftswachstum zu haben, muss man die Natur zerstören. Das ist ja schon eine verbrecherische Lüge, die man aber immer wieder hört. Nein, wir können Industrie haben, wir können Wirtschaft haben, wir können Arbeitsplätze haben, wir können Wohlergehen haben, ohne die Natur zu zerstören.
Und die Beispiele kommen ja immer mehr raus. Ja, ich meine, ihr seid Beispiele. Michael Braungart hat ja da ganz, ganz viele Unternehmen auch, die er begleitet hat zu der Vision des positiven Fußabdrucks. Wir haben Teppichböden, die einen positiven CO2-Footprint haben. Da gibt es Interface, da gibt es große Unternehmen, da gibt es euch und viele andere, die, sag ich mal, beweisen, dass wir nicht was extrahieren müssen von irgendwo, um etwas zu bekommen, sondern dass diese Symbiose funktionieren kann. Erwin, das Gefühl, was ich habe, wenn ich so, egal ob es Mitarbeiter sind, Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen, Politiker, ich habe das Gefühl, alle spüren schon so ein bisschen, dass wir uns gerade in so einem Rad befinden, wo wir gerade nicht ganz genau wissen, wie wir das verlangsamen sollen. Ja, also ich habe das Gefühl, alle sind so getrieben irgendwo. Ja, wir haben so das Gefühl, auf alles machen zu können, außer anhalten. Ja, wenn wir über diese schöne Vision, sage ich mal, sprechen, dass wir verbundener werden, naturverbundener, der Kontostand, Shareholder Value, all diese Dinge, sage ich mal, ablösen gegen neue Narrative. Was glaubst du denn? Hast du schon Unternehmen beobachten können in deiner Umgebung, die aus dieser Schnelllebigkeit irgendwo herausgekommen sind, Menschen beobachten können? Gibt es da konkrete Beispiele? Weil ihr habt ja eigentlich schon so von Kern auf angefangen, wenn ich das in der Story richtig verstanden habe. Also euer Unternehmen ist ja gebaut auf diesen Werten.
Das ist eine Kernfrage, schau, weil wenn wir heute davon reden, dass sich die Wirtschaft transformieren müssen, wenn wir davon reden, dass wir deiner Generation, Nikolai, und der Generation meiner Enkelkinder, die noch kleiner sind, dass wir denen die Zukunft nicht verbauen dürfen durch unsere Wirtschaft, dadurch, dass wir auch, dass die ältere Generation auch den Anspruch hat, gut leben zu wollen, dann ist das erste, häufigste, dieses Totschlagargument, das geht doch nicht. Es ist doch eine Illusion, dass wir morgen alles nachhaltig machen oder möglicherweise heute Abend schon. Das geht doch nicht. Wir können das doch nicht ändern. Also dieses Nicht-Gehen. Und das sperrt dann diese gedankliche Barriere auf. Und damit müssen wir aufhören. Denn es geht. Ich kann mich erinnern, ich habe in meinem Leben 5 Fabriken gebaut, die wir betreiben. Und ich habe vor 20 Jahren gesagt, wenn ich jetzt eine neue Fabrik baue, dann will ich, dass die ganze Produktion, damals ging es um eine Produktionseinheit für 200 Häuser im Jahr, dass das alles von der Sonne betrieben wird und kein Atomstrom oder oder gar fossile Brennstoffe oder Energieträger verwendet werden. Was habe ich als erstes gehört? Das geht doch nicht. Und wir haben es umgesetzt. Und das Werk läuft. Dann haben wir gesagt, wir wollen ein Haus bauen, das nicht, wir sind in Ende 90er Jahre, so um die Jahrtausendwende, ein Passivhaus ist, wo man extrem viel komplizierte Technik und Dämmstoffe braucht, die giftig sind, Polystyrole und wo man nicht weiß, wie man es entsorgt und wo die Bauwirtschaft sozusagen zum größten Sondermüllproduzenten der Erde wird, was sie ja ist. Sondern wir wollen ein Haus bauen, das sich selbst heizt und kühlt. Ganz von alleine. Wo von außen kein Input mehr nötig ist, wo kein Öltanker übers Meer fahren muss, mit dem Umweltverseuchungsrisiko, mit den Kriegen, die wir für diesen Rohstoff führen und mit allem Elend, sondern wo es einfach wie der Baum sich selbst genügt, sich selbst die Energie, die er braucht, an einem Ort, an dem er wächst, sammelt von der Sonne, die auf seine Krone scheint, das Prinzip wollen wir für ein Haus umsetzen. Na, was habe ich zuerst gehört? Das geht doch nicht. Und wir haben die ersten energieautarken Häuser, die sich nur mit der Sonne, die auf das Dach und auf die Wand scheint, selbst heizen und kühlen, vor 20 Jahren umgesetzt. Und wir können heute von den Subtropen bis nördlich vom Polarkreis Häuser bauen, die sich selbst heizen und kühlen. Ich habe Büroanlagen gebaut mit 11 Geschosse und über 1000 Büroarbeitsplätze. Und das geht. Also die Technik geht. Und wir haben dann begonnen, Partnerbetriebe auszubilden, dass es in allen Regionen Vertreter von uns gibt, die für jeden, der sowas möchte, so ein Haus anbieten und bauen und das Service vor Ort bieten können. Und da habe ich auch immer wieder gehört, wenn ich in einen neuen Betrieb, in eine Zimmerei oder in eine Baufirma gegangen bin und gesagt habe, schau, ändere das, was du machst, werde unser Partner, machen wir es gemeinsam. Wir sind eine Technologieschmiede, wir bilden dich aus, wir liefern dir den Bausatz und du kannst es in der Region machen, egal, ob das in Norddeutschland, in Mitteldeutschland, in der Schweiz oder sonst wo ist. Dann ist meistens das Erste, ja, aber geht das? Das heißt, es geht darum, wie ich eingangs gesagt habe, dass man sich darauf einlässt. Das Entscheidende ist, was wir in unserem Herz machen. Das ist das Entscheidende. Wenn wir erst einmal sagen, ich bin Unternehmer, das ist gut so. Ich bin in dieser Welt daheim, ich arbeite hier. Ich muss nicht flüchten und mir einen Ort der Erde finden, wo es keine Menschen mehr gibt, damit ich dort irgendwie fernab der Zivilisation von dem ganzen Wahnsinn weglaufe. Nein, ich bin da, wo ich bin und mache hier das, was ich kann. Ich suche meinen Partner, der Technologie entwickelt hat. Was kann ich, das mache ich. Dann schaut die Welt morgen anders aus. Und wenn das jeder tut, und dabei ist es nicht wichtig, dass jetzt jeder die Welt rettet. Nein, ich muss mich selbst ändern. Und wenn ich in der Stadt lebe und heute Abend ins Bett gehe und und erst jetzt bewusst wahrnehme, dass ich hier zwischen 4 Betonwänden liege, im, weiß ich nicht, 17. Stock, und mir als erstes denke, ich kann doch gar nichts ändern, das geht nicht, dann muss ich genau aus diesem Gedankengerüst raussteigen und sagen, stopp. Wenn ich in diesem Raum, in dieser Betonwohnung, nennen wir es das Beispiel, beginne, alles zu verändern, die Wände mit Holz zu verkleiden, alles, was Giftstoffe ausgast, rauszuschmeißen, also verklebte Sachen, synthetische Dinge, einen Laminatboden oder solche Dinge, dann kann jeder Arzt messen. Jeder Arzt kann messen, dass sich in meinem Körper die ganze Physiologie ändert, dass mein Immunsystem stärker wird, dass ich schneller heile, wenn ich krank bin oder besser gesagt länger gesund bleibe, wenn ich nicht krank bin, dass sich alles zum Guten verändert hat. Und ich habe einen unglaublichen Beitrag zunächst an mir selbst geleistet. Und im nächsten Schritt kann ich, hoffentlich aus Dankbarkeit dafür, den nächsten Beitrag für meine Kinder leisten und irgendwann für die anderen. Jeder kann so viel tun, jeden Augenblick. Und wenn ich in den Supermarkt gehe, ich stehe vor einem Fleischregal und dort ist nicht deklariert, woher dieses Fleisch kommt und es ist nicht geklärt, dass da nicht ein Tier fürchterlich leiden musste, dann kaufe ich es nicht. Und würden wir das alle so denken, dann gäbe es all diese Probleme, die wir heute sehen, nicht.
Ist deine Mission, wenn ist das, also ich höre raus, du glaubst ganz, ganz stark an diesen, also die Veränderung des Individuums sozusagen und darüber, dass darüber einfach eine Riesenveränderung passieren kann. Spiegelt sich diese Herangehensweise jetzt auch in deiner, sag ich mal, Unternehmung wieder oder in den, ich meine, du bist momentan viel auf Vorträgen und so weiter, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie spiegelt sich das wieder sozusagen in deinem Tun? Also glaubst du, ist so der große Hebel, den du für dich einfach jetzt entdecken konntest, diese Geschichten zu verbreiten und diese Individuumsveränderung nach vorne zu bringen, weil es natürlich auch, ja, sag ich mal, da unterschiedliche Ansatzpunkte gibt, die wahrscheinlich alle wichtig sind. Veränderungen, so wie du sie beschrieben hast, mit mehr Verbundenheit, mit, dass die Öltanker eben nicht mehr hier rüberkommen, sondern dass wir intelligent über Lösungen nachdenken. Wie spiegelt sich das in deiner Arbeit wieder und in deinem Alltag letztendlich, was du erzählst?
Naja, was mich sicher stark geprägt hat, war die Erfahrung aus dem eigenen Leben. Ich wollte ja nie Unternehmer sein. Mein Traumberuf war es, Förster zu werden und das habe ich auch getan. Ich war ganz jung als Förster tätig und dann hat sich eine Übersiedelung ergeben und als wir in ein neues Haus gezogen sind, sind zwei meiner Kinder erkrankt. Die hatten eine Allergie gegen Spannplatten, gegen Klebstoffe, die aus diesen Holzwerkstoffen ausgegast sind. Und dann, als wir die Diagnose bekommen haben und den Therapievorschlag mit einer Cortisonkur, waren wir entsetzt. Wir haben den Beipackzettel gelesen und waren entsetzt, welche Nebenwirkungen das hat. Haben wir gesagt, das können wir den Kindern doch nicht antun. Und wir waren ein wenig als ganz junge Eltern damals verzweifelt. Und dann haben wir überlegt, was wir selbst tun können. Und ich habe damals mit dem Rat vom Großvater, der war über 80, ein Zimmermann, der hat damals gesagt, ganz einfach Hausverstand. Er hat gesagt, wenn das dieses Zeug das Problem ist, dann schmeißen wir es raus. Und wir haben das Haus entkernt und durch Vollholz ersetzt. Die Kinder wurden gesund. Das war für mich ein sehr prägendes Erlebnis. Mhm. Weil ich gesehen habe, das Allerwichtigste ist, dass man zunächst einmal das tut, was man selbst tun kann. Nicht die Verantwortung. Ich habe damals zwei Möglichkeiten gehabt. Ich hätte die Verantwortung ans Gesundheitssystem delegieren können. Und sagen können, ich lehne mich zurück, ich bin ja kein Arzt, die Ärzte sollen meine Kinder übernehmen, das läuft so. Die Ärzte haben mir ja auch eine saubere Diagnose geliefert. Der zweite Weg ist aber nicht zu sagen, ich schimpfe jetzt auf das Schulsystem, weil die dann keinen Erfolg haben oder weil sie Nebenwirkungen haben oder was. Darum geht es ja gar nicht, dass man immer irgendwen bekämpft. Sondern dass ich sage, ich bin froh und dankbar, dass es diesen Arzt gibt, aber bevor ich dem seine ganze Munitionskasten auspacken lasse, mache ich alles, was ich tun kann. Der Erste, der was tun muss, bin ich selbst. Und das hat mich sehr geprägt, weil die Kinder damals gesund worden sind. Und ich meine, mein älterer Sohn leitet bei uns die ganze Forschung, Entwicklung, macht Geschäftsführung. Die sind heute erwachsen, ich habe Enkelkinder, das ist alles weit hinten. Und so habe ich das ganze Leben eben gelernt. Es ist so toll, wenn man das tut, was man kann und wenn es noch so wenig ist. Und das Nächste ist nämlich, wenn man ins Tun geht und nicht nur ins Schimpfen und Bekämpfen, dann passiert noch was ganz Wunderbares. Menschen, die bereit sind, etwas Gutes zu tun, die kriegen sofort Freunde, die das auch machen wollen. Du kommst in ein ganz anderes soziales Umfeld, weil das Leben ist ja immer ein System der Resonanzen. Was du ausstrahlst, kommt dir bis zu einem gewissen Grad zurück. Und wenn ich bereit bin, einfach jemand anderen zu helfen und ihm wirklich hilf, nicht nur mit dem Blabla, dann kann der gar nicht anders. Der wird mir helfen, wenn er merkt, dass ich was brauche. Und das ist ja dieses wunderbare Prinzip des Miteinanders, das uns die Natur so vorlebt. Und ich bin nicht aus dem Kopf, ich bin so aus meiner Erfahrung, aus dem Bauch so tief überzeugt, dass das Leben eine unglaubliche, schöne Stärke bietet, nicht nur uns Menschen, sondern allen Lebewesen, dass es eine unglaubliche Verbundenheit auf dem Planeten gibt. Und wenn man da hineingeht, dann verlässt man den Mangel und geht in die Fülle. Mhm. Und das ist so entscheidend. Das ist ganz entscheidend. Wenn wir heute sagen, Klimawandel, CO2-Bilanz, die Welt geht unter, dann sind, denke ich, ich bin kein Wissenschaftler, der das so überprüfen kann, aber ich denke, dass die, dass diese Informationen, die wir aus der Wissenschaft bekommen, sehr, sehr ernst zu nehmen sind. Und wenn man das alles liest, dann kann man ja verzweifeln. Wenn man sich nur auf diese schlimme Botschaft konzentriert. Und was mache ich, wenn ich so eine Herausforderung habe? Dann muss ich mich stärken. Muss ich mein Leben stärken. Muss mein Umfeld erstärken. Da mache ich was für meine Dorfgemeinschaft. Zuerst die Familie, dann die Bekannten, dann die Dorfgemeinschaft oder die Stadtviertel, wo ich lebe. Und dann passiert was. Und darum geht's. Es geht darum, dass wir ins Tun kommen. Und es geht nicht darum, dass wir uns überfordern und sagen, die Welt kann ich ohne dies nicht retten, ich bin so klein und unbedeutend, deshalb mache ich erst gar nichts und gehe und kaufe mir den nächsten Hamburger in der nächsten Plastiktüte und fliege zum nächsten Urlaub für 3 Tage irgendwo ans Ende der Welt auf irgendwelche Inseln oder weiß der Geier wohin. Also genau, es geht darum, dass ich ins Tun komme und auf diese Weise werden wir unglaublich schnell mit einer unglaublichen Lebensqualität belohnt. Davon bin ich überzeugt. Wir haben im Bauwesen Forschungserfolge gefeiert, das hätte ich mir nie träumen lassen, als ich begonnen habe, als Junger. Ich habe mir nie träumen lassen, dass wir in der großen weltweiten Bauwirtschaft wirklich Trends vorgeben. Wir waren die Ersten, die vollkommen abfallfreie Häuser gebaut haben. Und dann hat es geheißen, das ist doch alles eine Spinnerei, das kann man ja nicht bezahlen. Ja, natürlich waren die ersten Prototypen sehr teuer.
Ja. Das ist
selbstverständlich.
Ja. Sehr Forschung.
Dann kam die Zeit, wo wir in Serie gehen konnten. Und plötzlich ist das nicht teurer wie ein konventionelles Haus. Also dieser Satz, der Glaube kann Berge versetzen, das ist kein Märchen. Wenn man wirklich es schafft, ein Leben lang an einem Thema dran zu bleiben, dann kommt man viel weiter, als man sich in seinen kühnsten Träumen vorstellen kann.
Erwin, wie ist denn da deine Meinung zu, wo du auch jetzt über Serie gesprochen hast, ja, und dass das auf einmal für viele Menschen, sag ich mal, nochmal zugänglicher wurde, darüber, dass ihr einfach diese ersten Forschungsprojekte machen konntet und dann in Serie gehen konntet. Was ist denn so deine Meinung zu dem ganzen Thema Skalierung und größer werden irgendwo, ja, weil auf der einen Seite ist natürlich die Problematik da, dass mit der Skalierung immer die Gefahr kommt, dass man, sag ich mal, so groß ist und die Operation auch so groß wird, dass die Firma, sage ich mal, nicht mehr so verbunden vielleicht miteinander ist. Also dass es einfach größer wird, dieses System. Ja, wie in einer Großstadt gegen ein kleines, süßes Dörfchen von früher irgendwie so. Aber der Vorteil ist natürlich, dass wenn ich auf einmal ja, 50.000 Häuser im Jahr aus der Fabrik rausstampfe irgendwie, dass man die Kosten durch Automatisierung und so weiter rapide nach unten drücken kann. Was ist denn so deine Meinung dazu und vielleicht auch so die Zielsetzung, die du glaubst, für ein Unternehmen wie euch einfach gesund ist irgendwie und was siehst du vielleicht in diesem Hinblick so? Diese Dinge, die ihr entwickelt, vom Preis einfach weiter zu drücken, ist das ein Thema bei euch oder denkt ihr in ganz anderen Strukturen über Holzbauten und über dieses zukünftige Leben auch nach? Und geht es da gar nicht so sehr um diese Preisfragen?
Also das hat jetzt 2 Ebenen, diese Frage. Das eine ist unser Unternehmen und unser Forschungszentrum, unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Und das andere ist sozusagen meine Einschätzung, was da draußen am großen Markt passieren wird. Ich habe in unserem Unternehmen und auf unserem Weg gesehen, dass wir vor 30 Jahren mit einer Vision gestartet sind, die vollkommen unvorstellbar war für Fachleute der Baubranche. Dass man Häuser nur aus nachwachsendem Rohstoff, hauptsächlich Holz, baut, dass das Holz so gewonnen wird, dass der Wald nicht überfordert wird, sondern nachhaltig genutzt wird. Das beinhaltet, dass man Häuser so baut, dass aus einem Haus, wenn es noch Jahrhunderten nicht mehr benötigt wird, wieder ein Haus gebaut wird, also dass das Haus zur Rohstoffquelle wird und nicht zum Wegwerfartikel, wie wir es heute machen. Es hat keinen Sinn, Holz zu verarbeiten, dass ich nach 20 Jahren eine Spanplatte in die Sondermüllverbrennung bringen muss, weil es so vergiftet ist, dass ich es nicht einmal im normalen Ofen verheizen kann. Das hat keinen Sinn. Also diese echte Nachhaltigkeit, echte Kreislaufwirtschaft.
Ja.
Und dann der technische Anspruch, dass man mit einem Low-Tech-Ansatz, nicht mit überbordender, nicht mehr finanzierbarer und steuerbarer Technik ein Haus klimatisiert, sondern mit einem Low-Tech-Ansatz gesünder heizt und kühlt, als wir das heute kennen. Weil ein System, wo irgendwo kalte Luft reingeblasen wird, das ist nicht nur teuer, das ist auch unintelligent und krank machen. So, das waren die Visionen. Das haben wir.
Wie kam das zustande, Erwin? Also ich meine, diese Vision, waren das schon Themen, die, sage ich mal, allgemein da draußen so in gewissen Fachkreisen besprochen worden sind? Kam das durch deinen Großvater? Wie kam diese Vision überhaupt zustande? Also, dass du daran glauben konntest, dass das funktioniert und,
Darf
sage
ich
ich.
zuerst vielleicht das zur Skalierung und dann diese Geschichte?
Ja.
Die damals war, oder vielleicht zuerst jetzt diese Antwort und dann komme ich zur Skalierung zurück.
Ja.
Mein großes Glück war, dass ich aus der Forstwirtschaft kam, Forstwirtschaft erlernt und studiert und ausgeübt habe
I
und
see.
nicht Bauingenieur studiert habe.
Ah.
Das ist oft
Ein
so.
Outsider.
Mein großes Glück war, dass ich branchenfremd war und
Mm.
dass ich aus einem System gekommen bin, das ich durchaus wissenschaftlich betrachtet und gelernt habe, aber aus einem System, in dem es das schon gab. Dass ich es gewagt habe, nach echte Nachhaltigkeit zu denken in einer neuen Branche, wo das sich niemand vorstellen konnte, dass man in der Bauwirtschaft echte Nachhaltigkeit denkt. Dort hat man gedacht, man muss jetzt irgend vielleicht ein Label oder ein neues Zertifikat erfinden, dass ein grünes Pickerl auf etwas draufklebt, was gar nicht grün ist oder nur in Ansätzen. Das hat niemand, und das war sicher mein großer Vorteil,
I
das ist
see.
mir bewusst, da bin ich auch dankbar. Das war auch nicht geplant, das war ein Zufall, der sich so ergeben hat. So, aber zurück zur Skalierbarkeit. Wir haben das alles durch unsere leimfreie mechanische Verbindungstechnologien, die wir entwickelt haben. Wir waren die Ersten, die Häuser gebaut haben, eine Wand nur aus Holz, 40 cm volles Holz und am Polarkreis oben, wo es im Winter minus 40 Grad hat, wird es. Mit ganz einfachem Input bleibt es immer warm. Also wir haben erstaunliche Dinge umgesetzt. Wir waren die Ersten, die in einer Großstadt, ohne alles mit Gipskarton zu verkleiden, alle Brandschutzvorschriften in der Gebäudeklasse 5, also über 5 Geschosse nachgewiesen haben. Es war damals in Hamburg bei der IBA. Also wir haben da sehr, sehr viele Pionierarbeit gemacht. Und auf diesem Weg haben wir, das war im Verhältnis noch schwieriger wie manche technische Entwicklung, haben wir es geschafft, von anfänglich hohen Preisen auf eine Preisgleichheit mit konventionellem Bau zu kommen. Wenn du sagst, heute, ich habe einen Plan, ich baue mal ein Häuschen, ein Einfamilienhaus oder ich baue ein Wohngebäude mit 5 oder 10 oder 50 Wohnungen, dann können wir das heute praktisch preisgleich machen.
Wow.
Ich bin überzeugt, dass da noch einmal bei den Kosten 10, 20% mindestens mittelfristig drinnen sind nach unten, weil das Thema Skalierbarkeit erst losgeht. Also wir sehen, dass hier eine ganz große Entwicklung am Laufen ist und wir sehen, dass diese Reise noch nicht zu Ende ist. Und wenn man dann überhaupt beginnen würde, von konventionellen Baustoffen das zu rechnen, was sie wirklichen Schaden anrichten,
Genau, die externalisierten
Dann
Kosten.
ist ja das
Ja.
heute schon gnadenlos wettbewerbsfähig, aber das rechne ich dabei.
Richtig.
Weil man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt über Klimawandel, CO2-Bilanz, Energiebilanzen spricht, vom gesamten CO2-Ausstoß der Menschheit auf diesem Planeten kommen 40% nur aus der Bauwirtschaft und das größte, mit Abstand größte Segment dabei ist
Ja.
Zementproduktion. Ziegelsteinproduktion, also diese Prozesse, wo man extrem hohe Temperaturen braucht. Wenn man dann bei der Bauwirtschaft noch den von der Bauwirtschaft initiierten Verkehr dazu rechnet, LKWs, die das liefern, dann kommt man auf fast 50%. Dann gibt es ein zweites Segment, das ist die Landwirtschaft, die aber nicht das ist der kleine Bauernhof, das ist die große weltweite Agrarindustrie. Die verursachen fast ganz grob ein Viertel der CO2-Emissionen. Und dann kommt erst die Industrie und dann kommt die Schifffahrt, dann kommt der Flugverkehr und dann kommen die LKWs und dann erst die PKWs. Also mit unseren PKWs stoßen wir 1 bis 2% des gesamten globalen CO2-Emissionen aus. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn jemand seinen Verbrennungsmotor diese Emissionen einspart. Das ist gut, keine Frage. Aber wenn wir heute uns die Illusion machen, dass wir mit einem Elektromotor die Welt retten, dann ist es eine vollkommene Verkennung der Realität.
Hat das die
Das heißt,
Politik, ja?
dass ohne die Bauwirtschaft total zu transformieren, weg von Beton, Stahl und gebrannten Ziegelsteinen hin zu nachwachsenden Rohstoffen Holz, die aber giftfrei verarbeitet werden müssen, mechanisch und verbunden, nicht mit giftigen Klebstoffen zum Beispiel. Ohne dem brauchen wir über eine Bewältigung des Thema Klimawandels, CO2-Emissionen gar nicht reden.
Wie ist das denn, Erwin? Siehst du das mit deiner Expertise so, dass man da relativ schnell eigentlich so einen Schalter umlegen könnte in der Baubranche und sagen könnte, wir gehen jetzt wirklich voll auf nachhaltig, oder gibt es da gute Argumente, sage ich mal, dazu, das Rad erstmal so am Laufen zu lassen, wie es gerade ist, und eine langsame Transformation einzuleiten?
Wir könnten den Schalter im Neubau sofort umlegen, ganz einfach, ganz schnell. Die Ressourcen sind einfach vorhanden, der Rohstoff ist vorhanden. Wir erleben jetzt gerade, dass durch den Klimawandel, der ja schon so spürbar ist, zum Beispiel gerade in Mitteldeutschland, Norddeutschland, extreme Holzmengen anfallen. Der Klimawandel verändert den Wald. Der Wald verschwindet nicht, der zerstört den nicht. Der Klimawandel, der fegt empfindliche Fichten und Kiefern, aber auch Buchen weg, da fällt unglaublich viel Holz an, mehr als die Holzwirtschaft verarbeiten kann, das sofort nehmen und in den Neubau stecken
Ah,
und
super.
damit diese extremen Zement und Beton und Emissionen stoppen, das können wir sofort machen. Im Bestand ist es keineswegs sinnvoll, sofort zu verändern. Den Bestand sollen wir, solange er irgendwie geht, nutzen. Weil das zweite Prinzip, neben dem ersten Prinzip nachwachsende Rohstoffe, das zweite Prinzip heißt Langlebigkeit der Produkte. Wir haben ja ein vollkommen geisteskrankes Wirtschaftssystem errichtet. Ich habe auch nach meiner Försterausbildung Wirtschaft studiert und kenne mich ein bisschen aus, was da gelehrt wird. Und es ist ja Teil unserer Wirtschaftskultur geworden, dass wir geplante Obsoleszenz, das heißt frühen Verschleiß, einplanen. Wir planen, dass wir designen Produkte, damit sie schnell kaputt sind, dass der Kunde gezwungen ist, schnell wieder zu kaufen. Das ist ja geisteskrank. Das heißt, wir müssen die Produkte, die wir haben, lang nutzen. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und Gebäude, die wir haben, solange sie sanierungsfähig sind und gut sind und funktionieren, müssen wir die nutzen und den Bestand peu à peu umstellen und peu à peu sanieren. Aber im Neubau kann man den Schalter sofort umlegen. Und das ist auch nötig. Ich bin auch überzeugt, dass ich da jetzt nicht predigen muss oder Stimmung machen muss. Die Natur wird uns das zeigen und die nächsten 10 Jahre werden diesbezüglich sehr, sehr anspruchsvoll werden.
Und hast du das Gefühl, kommt da ein starker Rückenwind auch von politischer Seite jetzt mehr und mehr durch Klimabewegung und so weiter? Also ich habe das Gefühl, ich war letztes Jahr auf dem Forum Alpbach zum Beispiel, wo ich sehr, sehr, ja, wo ich wirklich Mensch, also wo ich. Ich habe im Allgemeinen haben wir über den Podcast auch so ein bisschen so gefühlt den Blick hinter die Kulissen bekommen, ja, so was man so einfach in den Newspapern und so weiter sieht. Und mir ist erschreckenderweise aufgefallen, dass ich fast nur intelligente, sehr, sehr smarte, sehr, sehr freundliche, sehr, sehr gut handelnd oder gutgläubig handelnde Menschen letztendlich getroffen habe, ja. Und ich frage mich, wenn ich dir jetzt zuhöre, wenn ich Michael Braungart zuhöre, dann ist das wirklich, also haben wir so einfach nur so eine Angst vor der Veränderung, dass wir das nicht akzeptieren können, dass das, sage ich mal, so einfach ist, ja, wie es einfach, also ist es wirklich, also haben wir einfach wirklich so eine Riesenangst vor der Veränderung, dass die Politik, dass wir alle dem nicht den Rückenwind geben können, den es für einen noch rapideren Wandel, sage ich mal, geben könnte?
Also Nikolai, wenn es um die Politik geht, dann würde ich jetzt nicht, so wie man es vielleicht erwartet, auf Politiker schimpfen, sondern da habe ich sogar Mitleid. Das ist unglaublich, was die für einen Druck bekommen, was hinter verschlossenen Türen, was da für ein Machtkampf tobt und was da an Lobbying abgeht und was da Millionenbeträge und zig Millionen eingesetzt werden, um diesen Ist-Zustand mit aller Kraft noch aufrechtzuerhalten. Also, aber das ist bei jeder großen Veränderung noch so gewesen. Und nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist, das wissen wir. Und das ist genau die Zeit, in der wir sind. Also, ich habe schon, wir tun Politiker, die dafür verantwortlich sind, inzwischen schon wirklich leid, die werden mit allen Möglichkeiten penetriert und bearbeitet und behandelt, damit der Wandel irgendwie hinausgeschoben werden kann. Das ist der Zustand, den ich gerade wahrnehme.
Nehme ich auch so wahr. Ich habe, es gibt hier einen Verein, der heißt Mehr Demokratie, und da geht es so ein bisschen darum, wie eine neue Demokratie aussehen kann. Und die arbeiten ganz eng mittlerweile echt mit, sie sind jetzt auch im Bundestag, arbeiten eng mit Politikern zusammen. Und die große Angst, und ich glaube, das ist halt immer bei so einer Veränderung irgendwo, ist halt, dass die Menschen, die gerade sichere Positionen in unserer Gesellschaft haben, durch eine Veränderung diese Position in Frage gestellt werden und sich verändern müssen, ja?
Und das ist ganz profan, ganz einfach. Mhm. Da geht es um Milliardengeschäft und um Milliardengewinne. Niemand kommt ja auf die Idee, dass er sagt, wir müssen alle Betonwerke schließen. Das geht ja gar nicht. Also im Tiefbau geht das mit Holz gar nicht. Das heißt, ein großer Anteil bleibt ja immer noch von dem Thema und von den Problemen und von dem Baustoff bestehen. Wir müssen nur dringend dort ändern, wo wir verändern, wo wir es austauschen können, im Hochbau. Aber trotzdem ist jedes Prozent Marktanteil, das eine Industrie verliert, sind verlorene Milliarden. Und darum geht es. Und wenn wir heute sagen, eine Bauchemie, die ein Haus zur Sondermülldeponie verwandelt, wenn ich Polystyrole auf die Wand klebe, wo die Flammschutzmittel in der Muttermilch jeder deutschen Mutter nachzuweisen sind, hochgiftig, muss man sich auch alles vorstellen, was möglich ist. Dann ist das deshalb möglich, weil damit Milliarden verdient werden. Und diesen Geschäftszweigen zu sagen, wir haben euch durchschaut, ihr belastet das Leben erstens und zweitens technisch brauchen wir euch gar nicht, weil eure Versprechungen gar nicht gehalten haben, weil die Dämmstoffkampagne nur 10-20% dessen eingespart habt, was ihr versprochen habt, da gibt es keine universitäre Studien dazu, dann ist natürlich das eine Kampfansage und dann geht es zunächst einmal darum, dass die sagen, wie können wir unsere Marktanteile absichern, und das passiert mit Lobbyismus, das passiert damit, dass es auch zum Teil Wissenschaftler gibt, die mit ganz, ganz riesen Summen unterstützt werden und dann Studien rausgeben, die haarsträubend sind, die dann später wieder widerlegt werden. Aber mit sowas kann man Zeit gewinnen. Und das ist eben der Prozess, das ist ein Prozess der Wandlung, das ist in so einem System, das ist systemimmanent, was wir da erleben. Und das ist das, was halt irgendwie gerade läuft.
Ich hatte vor ein paar Tagen einen Podcast mit dem Gründer von Vipharion, der war am Fraunhofer Institut und hat zu der Entwicklung von der Solarindustrie sehr, sehr interessante Studien gemacht. Und für ihn ist schon ganz klar, das Thema Energietransformation ist schon gegessen. Und er sagt, dass in den nächsten 10 Jahren wir komplett auf Renewables letztendlich unser System umstellen können und da auch sehr viel passiert. Also diese Idee ist auch gekommen. Du sprichst in der Bauindustrie, ist die Idee auch reif, ja, und es ist an den Köpfen angekommen irgendwo. Ich habe das Gefühl, auch überall, wo man, sag ich mal, so anpiekst, passiert diese Veränderung schon längst, ja, die noch in der breiten Gesellschaft sich gewünscht wird, aber es ist schon längst am Laufen, ja, es ist schon längst in Bewegung irgendwo, die Ideen sind da, es ist reif, die
Businessmodelle. Ist ja alles da, es liegt ja alles am Tisch, wir haben ja nicht mehr Problem, dass man sagen muss, die müssen noch fertig entwickeln,
genau.
In einer Vision.
Nein, genau.
Wir haben mit dieser Technologie von den Subtropen bis nördlich vom Polarkreis tausende Projekte umgesetzt. Das ist alles angreifbar. Das ist alles gemessen. Das ist alles beherrschte Technik.
Ja, und was sind dann so die nächsten Schritte, die du siehst? Also was kann jetzt Thoma oder was tragt ihr jetzt oder was möchtest du jetzt zu dem Wandel noch beitragen? Weil ich habe das Gefühl, du bist da sehr, sehr emotional auch involviert irgendwo. Ja, was hast du das Gefühl, kannst du und könnt ihr und was ist so die Mission jetzt gerade noch von dir vielleicht auch persönlich?
Meine Güte, Nikola, was du jetzt machst, ist gerade ein großer Beitrag. Es geht um Verbreitung des Wissens. Das größte Hindernis ist nicht, dass wir keine Technik haben. Es ist auch nicht, dass wir Finanzmittel nicht haben.
Ja.
Es gibt genügend inzwischen Investoren, Unternehmen, die sagen, ich erkenne die Zeichen der Zeit, ich möchte hier investieren. Ja. Das gibt es alles.
Ja.
Aber es gibt noch zu wenig Wissen. Spätestens dann, wenn Mieter und Wohnungskäufer sagen zu den Wohnbaugesellschaften, in den Betonblock ziehen wir nicht mehr, baut das mit Holz, dann kommen wir, ist der Wandel vollzogen. Was ist es dann, wenn in der Dorfgemeinschaft Eltern zum Bürgermeister sagen, der neue Kindergarten für unsere Kinder bitte allergiefrei, dann wird es Holz sein. Es gibt übrigens schon viele solche Kindergärten, also das ist ja nicht so, dass es das nicht gibt.
Ja.
Aber spätestens dann, wenn das in jeder Kommune stattfindet, ist der Wandel vollzogen. Also es geht jetzt wirklich nur mehr, wir sind jetzt genau in der Situation, wo der Sauerteig ins Brot gekommen ist und sich das verbreitet. Es ist, in meiner Wahrnehmung ist das nicht mehr aufzuhalten.
Ja.
Und mein Gott, nein, wir sind ein Technologieträger und geben die Technologie weiter. Wir machen Schulungen, wir bilden andere Unternehmen aus. Und wir sehen auch auf dieser Ebene, während wir bis vor 10 Jahren noch, wenn ich in ein fremdes Unternehmen gekommen bin und gesagt habe, überdenk mal, was du da machst,
ja.
Baumeister,
ja.
weiter in Stein auf Stein legen. Oder was machst du hier? Und dann war meistens sehr, sehr viel Information nötig, bis Menschen das erkannt haben. Das hat nicht den echten Willen, so was sie uns nicht erkennen können. Wenn ich heute wohin gehe, dann ist es oft, nach einigen Sätzen weiß ich, der weiß das schon. Er hat nur noch nicht den Weg gefunden, wie er es bei sich selbst verändern kann. Also viel, viel weiter. Und aus dieser Sicht bin ich positiv. Da bin ich guter Dinge, dass da viel passiert.
Ja. Und du bist jetzt am Verbreiten der Botschaft sozusagen, weil, wie du sagst, also der Wandel ist im vollen Gange. Das Einzige, was den Menschen gerade noch gefühlt fehlt, ist so diese Werkzeuge dann in der Hand, diesen Wandel nach vorne zu bringen. Ja, und die Informationen im Kopf.
Genau, ich habe eine Reihe von Büchern geschrieben. Es ist alles publiziert, das kann jeder nachlesen.
Ja, super.
Alles. Jeder, du kannst es nachlesen. Und nicht nur Bücher jetzt für den Zimmermeister, sondern für Eltern. Die Kinder haben, sagen wir, solidar. Oder für jemanden, der sagt, ich bin jetzt in der Mitte meines Lebens und denke, wie ich berufliche Weichen stellen kann. Wofür soll ich meine Lebenszeit noch einsetzen? Soll ich noch weiter, keine Ahnung, Versicherungspolizen verkaufen, die keiner braucht? Oder irgendwas tun, was mich überhaupt nicht erfüllt und mich seelisch ausräumt? Oder ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, eine Weiche zu stellen und mich wirklich dem Leben hinzuwenden? Ich wirklich selbst nochmal als wertvoller Mensch in einer liebevollen Welt zu spüren.
Ich finde es ganz interessant, weil das, was du gerade erzählst, als wertvoller Mensch in einer liebevollen Beziehung und Gesellschaft zu spüren, das habt ihr ja auch geschafft, mit eurem Unternehmen, mit euren Partnern letztendlich zu etablieren. Kannst du uns da nochmal vielleicht ganz kurz so ein bisschen abholen, wie ihr, sage ich mal, mit Partnern wirtschaftet? Ja, weil ihr habt es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, wirklich so aufgebaut, dass da nicht eben ein so einen Google oder so ein zentrales Unicorn, das durch die Decke geschossen ist, ja, sondern wirklich versucht, diesen Erfolg irgendwo auf vielen Schultern aufzusatteln. Was natürlich bestimmt auch, ich meine, ich lerne sehr, sehr viele Menschen erkennen, die extrem schnell wachsende, erfolgreiche Unternehmen haben, die absolut gestresst sind, die nirgendwo jemanden sehen, der ihnen hilft, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei euch ganz, ganz anders auch in dem Wachstum war, dadurch, dass ihr eben diesen Kuchen auch irgendwie so ein bisschen verteilt habt. Kannst du da noch was drauf
eingehen? Wir haben immer als System den Wald zum Vorbild genommen. Und im Wald gibt es keine Zentrale. Dort gibt es das Prinzip, alles, was irgendwie geht, zu dezentralisieren, an Entscheidungen und an Kompetenzen. Das hat dazu geführt, dass wir als Firma Doma zum einen eine Technologieschmiede sind, ein Forschungszentrum, wo Themen entwickelt werden, wo Aufgaben definiert werden und wo Entwicklungs- und Forschungsarbeit geleistet wird. Zum anderen sind wir die Fabriken, die Bausätze herstellt, vom Cradle to Cradle, abfallfreien Hochhaus, wie schon erklärt, mit all diesen Eigenschaften, bis runter zur kleinen Sauna und zum Gartenhäuschen und Einfamilienhaus und zum Tiny House. Für Starterfamilien. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht rausgehen, wir große Fertighauszentrale, die dann in den Regionen den Handwerkern die Arbeit wegnimmt, sondern wir wollen die Handwerker in den Regionen stärken. Das heißt, wir haben ein Partnernetzwerk errichtet, das heißt, in die Regionen gehen raus und sagen, gibt es ein Unternehmen, das unser Partner werden möchte, dem wir die ganze Technologie, das Wissen, die Schulungen geben und der dann dort in seiner Region für die Kunden, die Häuser baut, Wohnungen errichtet, Tiny Häuser hinstellt, alles Mögliche macht, was dort an Bauleistung gewünscht wird, immer mit uns im Rücken. Wir liefern den Bausatz, wir liefern das Engineering, die Haustechnik, wir liefern immer die intelligente Heizung, Kühlung im Holz integriert mit, damit die Bauherren dann keine Betriebskosten bezahlen müssen. Sozusagen diesen starken Rücken hinter dem Partner, den leisten wir. Und der Partner hat mit seinem Service vor Ort, mit der Nähe, kann der die ganze Wertschöpfung liefern. Das ist so das
Super.
System, das wir als Unternehmen aufgebaut haben. Aber eben auch mit dem Vorbild Wald. Wir haben gesagt, alles, was wir nicht unbedingt tun müssen, auch an Wertschöpfung, das wollen wir den Partner draußen lassen. Weil wenn man das Vertrauen gibt, dann kriegt man viel zurück. Und das ist auch was auf diese Art und Weise, das war nicht geplant, das war dann wieder eine Erfahrung, dass wir verzichtet haben, das Ganze allein zu machen. Haben wir dann in den Jahren später gelernt, haben wir was ganz Tolles zurückbekommen. Die 130 Handwerksbetriebe, die zum Teil auch Generationen alt sind, als Partner hast, dann geht der Wissenstransfer nicht nur in eine Richtung. Da kriegst du auch umgekehrt viel zurück. Dann hat den Pool. Dann entsteht wieder das, was ich jetzt mehrfach gesagt habe, dass man sich gegenseitig stärkt. Dann wirkt wieder dieses Lebensprinzip. Weil wenn ich einmal hergehe und sage, ich vertraue dir, ich gebe dir was, ich schenke dir was, dann wird jeder Mensch, der sozial halbwegs normal ist, das Gefühl und das Bedürfnis entwickeln, der ist super, dem gebe ich was zurück.
Und es ist sehr interessant, weil dadurch, also das ist ja, sage ich mal, wie Management heute funktioniert, sich zumindest in den Büchern, die man lesen kann, ja, dass man nicht mehr top-down irgendwie Aufgaben runtergibt, sondern dass man wirklich versucht, aus dem Team die Aufgaben sich anzuschauen und gemeinsam irgendwo zu entscheiden. Das habt ihr schon vor 10 Jahren gemacht. Ich finde es auch super interessant, dass ihr, sage ich mal, so einen Fokus setzen konntet und durch diesen Fokus wahrscheinlich auch dieser Innovationsträger werden konntet, der ihr heute seid, oder? Weil ihr musstet euch nicht darauf konzentrieren, irgendwie noch zu gucken, wie jetzt die Häuser an den Ort kommen, wo sie gekauft worden sind, wie mit den Kunden in Gesprächen zu sein, sondern ihr konntet euch wirklich auf die Technologie und auf die Zusammenarbeit mit den Handwerksbetrieben
Genau.
fokussieren
Also
und was
kann
sie
sich
brauchen.
jeder auf seine Stärke konzentrieren und der Gewinner am Schluss ist der Kunde, ist der Bauherr. Weil er damit etwas bekommt, was aus der Freude und aus der Stärke kommt. Und nicht aus dem Druck, ich habe jetzt einen Kunden gefangen und jetzt cash ich ab und das ist ja genau diese Transformation in der Wirtschaft, die wir auch auf dieser Ebene brauchen. Es
Sehr
geht ja
schön.
nicht, dass ich sage, ich mache auf der Materialebene, weil wir ein Klimaproblem haben, die Transformation. Aber wenn es ums Geld geht, bleibe ich im alten Kampfsystem. Wo ich den Kunden mehr oder weniger als Gegner begreife. Das geht ja nicht. Also wenn ich in die Verbundenheit gehe, dann machst du es automatisch auf allen Ebenen.
Sehr schön. Erwin, ich finde, das ist ein schönes, abschließendes, konkretes Beispiel, wie vielleicht auch einige unserer Zuhörer mal ihre Unternehmensstrukturen durchdenken können und gucken, also was ist wirklich so unser Home-Turf und wo sind eigentlich so Dinge, dass andere viel besser können und wo wir vielleicht in Symbiose mit anderen viel mehr hinbekommen. Ich weiß nicht, ob du schon von dem Movement gehört hast, das Zebra-Movement, das ist in der Startup-Community gerade was sehr, sehr Interessantes. Da geht es so ein bisschen um den Gedanken davon, dass unsere Einhörner, die Startups, die schnell durch die Decke skaliert waren und die ganze Welt irgendwie auf den Kopf stellen wollten, auch mit ganz schönen Intentionen vielleicht, nicht die Weltrettung gebracht haben und in der Startup-Welt so dieser Gedanke jetzt gerade gewachsen ist, dass anstatt so einem Einhorn, das durch die Decke fliegt, ja, und mit einem Regenbogenpups dann irgendwie in den Wolken ist, dass es eine Zebraherde gibt, die sich dadurch stärkt, dass sie zusammen in dieser Herde unterwegs sind und die einfach zusammen in der Symbiose irgendwo arbeitet. Ja, und das, was du gerade erklärst, was ihr, sag ich mal, seit jetzt wirklich schon eine Dekade macht irgendwo, kommt jetzt langsam auch in den Köpfen der schnell skalierbaren
Schön,
Digitalunternehmen
sehr schön. Also wir sehen, der Wandel greift auf allen Ebenen.
Genau, richtig. Sehr schön. Erwin, gibt es noch wo du glaubst, es ist wichtig, dass unsere Zuhörer das noch mitnehmen? Sonst würde ich dich fragen, was sind so deine Inspirationen vielleicht als letzte Frage? Was hat dich so inspiriert, wo wir vielleicht auch mal so ein bisschen uns anschauen können und gucken können, was für einer Gedankenwelt du dich so aufhältst?
Meine Güte. Das eine Praktische, was ich für alle mitgeben möchte, die weiterlesen wollen, dass es eine ganze Reihe Bücher von mir gibt, die findet man im Buchhandel am besten. Und einfach auch auf unserer Website kann man sehen, was es da gibt für diejenigen, die sich weiter informieren, weiter lesen wollen. Es gibt auch technische Publikationen, Bauteilkatalog für Architekten und so weiter. Aber es ist alles dokumentiert und zugänglich. Das ist ja vielleicht der praktische Hinweis.
Super.
Ja, und das Persönliche. Nikolai, ich bin ein Mensch wie jeder andere. Und alle Menschen auf Erden stellen sich irgendwann die großen Fragen, woher sie kommen, was sie hier wollen und wohin sie gehen. Und natürlich stelle ich mir diese Fragen auch. Und ich denke, das ist so wertvoll, wenn man sich bewusst macht, dass unsere Zeit auf diesem wunderbaren Planeten begrenzt ist.
Sehr begrenzt.
Und dass es viel zu kostbar ist, um sich einfach, als sich nur um Geld zu kümmern. Da gibt es noch viel mehr. Und wenn man das einmal so spürt, nicht im Kopf, sondern so im Herzen, in der Brust und im Bauch spürt und spürt, wie toll es ist, geliebt zu werden, das weiterzugeben, nicht nur zwischen Menschen. Auch wenn ich da rausgehe, vor meinem Büro da draußen, da sehe ich einen wunderbaren Wald und manchmal geht ein Reh über die Wiese und ich spüre, dass ich ein Teil des Ganzen bin. Dann ist es die Antwort, die wir suchen. Und das möchte ich möchte nicht ein Leben führen, in dem ich sage, unter der Woche geht es zur Sache. Am Wochenende nehme ich dann meine Familie, dann gehen wir raus in die heile Welt und da dürfen wir dann eine andere Welt erleben. Und ab Montag gehe ich ins Büro und bin wieder ein richtiges Schwein, wenn es ums Geld geht. Das ist doch schrecklich. Und darum geht es, dass wir das ins ganze Leben integrieren. Ohne den Anspruch haben, ein Heiliger zu sein oder perfekt zu sein. Das darf auch unvollkommen sein. Wir sind Menschen, das ist ja Menschsein. Wir sind ja auf Erden, um unsere Unvollkommenheit zu erleben und daran zu arbeiten und daran zu wachsen. Aber das Bemühen, das aufs ganze Leben zu übertragen, das, denke ich, ist ein unglaublich lohnender Weg.
Sehr schön. Weg, ja, also ich glaube auch, dass, ich meine, und die Generation des vor uns, da war einfach so, die Generation vor uns sind ja auch extrem aus dem Mangel irgendwo gekommen, ne? Also nach dem Krieg wieder das Land aufbauen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, wir können jetzt wirklich schaffen, so ein schönes neues Narrativ. Und wenn ich so bei meinen Peers gucke, dann sehe ich das auf jeden Fall auch, dass da sich ganz genau diese Gedanken vielleicht schon ein bisschen früher gemacht wurden, als es in der Generation zuvor der Fall war, dass wir schon in unseren 20ern jetzt einfach die Veränderung vornehmen können, anstatt auf die Midlife-Crisis zu warten. Sehr schön, Erwin. Vielen Dank für all deine Eindrücke und es war schön, dich hier zu haben.
Gerne. Alles Gute.